Hier ist HR1 Talk mit Marco Schreil.
Guten Morgen, schön, dass Sie dabei sind bei unserer Sendung. Und wie immer haben wir auch heute 2 Stunden Redezeit. Und ich gehe davon aus, in diesen 2 Stunden wird es einiges, vielleicht auch viel zu schmunzeln geben. Denn ein professioneller Spaßmacher ist zu Gast. So hat er sich selber übrigens mal genannt. Der Spaßmacher, der Comedian, der Kabarettist Michael Mittermeier ist da. Herzlich willkommen.
Ja, servus. Danke.
Ich sag das einfach so, dass da jetzt 2 Stunden Spaß auf uns zukommen. Ist das wirklich so? Also wir haben uns aufs Du geeinigt übrigens,
ja. Hier
so vor der Tür. Stehst du auf, brauchst einen Kaffee und dann bist du direkt lustig oder ist es auch mal schwierig?
Ich brauche den Schalter nicht umlegen, weil es ergibt sich dann selber. Wenn die Situation es mit sich bringt, dass es komisch wird, dann wird es komisch. Aber ich bin keiner, der jetzt dann, ich habe da noch einen Witz, einen haue ich noch raus. Das ist einfach, wenn jetzt die Situation blöd wird in den nächsten 2 Stunden, dann wird es eine ernste Sendung. Dann wird es einfach so, ja, das ist Michael Mittermeier kurz bevor er das Ende seiner Tour announcen wird und lange haben wir nicht. Das ist meine Elmar Gundt-Stimme irgendwie, oder?
Ja, der war hier zu Hause.
Ja, hä? Hallo?
Der schwirrt hier noch irgendwo rum. Das wäre wirklich ganz schön, wir würden ein bisschen lachen. Gibt es so Themen, über die du sofort lachen kannst?
Du, Alltagssituationen, die wirklich saublöd sind und saukomisch, wo du sagst, das glaube ich jetzt nicht, dass das gerade passiert, aber der Komiker steht da, wahrscheinlich haben sich die für mich inszeniert. Also das ist ja mein Gefühl oft. Ich gehe durch die Welt und Menschen inszenieren für mich. Oh, da kommt der Mitarbeiter, pass mal auf, wir inszenieren was. Und dann glaubt er, das ist real und dann macht er Nummer drüber und dann sind wir in seinem Programm. Vielleicht ist es so.
Ja, Michael Mittermeier ist im HR1 Talk. Er wird uns vielleicht zum Lachen bringen, erzählen, wie das mit dem Lachen so angestellt wird. Er ist zu Besuch bei uns und der Kerl hat Manieren. Der kommt zu Besuch und kommt nicht mit leeren Händen. Er hat nämlich Tickets dabei für seine Tour, die auch durch Hessen führt. Können Sie gewinnen. Jetzt erstmal reinkommen, hinsetzen, freundlich sein.
HR1, genau meins.
Zwischenstation, HR1 Talk. Michael Mittermeier ist mein Gast heute. Du musst doch eigentlich eine gerade total entspannte Zeit haben, oder? Das Programm ist geschrieben und jetzt musst du es nur noch runterspielen.
Schön, wenn es so wäre. Nein, auch nicht schön, wenn es so wäre. Für mich ist nach dem Programm vor dem Programm. Und ich ändere jeden Abend.
Wie fängt man an, so ein Programm zu schreiben?
Ich mache es ja mittlerweile etwas anders wie früher. Ich schreibe nicht so viel mehr vorher, sondern diesmal war es wirklich so. Ich habe dann gesagt, so nächste Woche will ich mal irgendwas ausprobieren. Am Montag war Open Mic Night, also so offene Bühne. Und da haben wir uns am Montag hingesetzt, so untertags, und überlegt, was können wir denn da in einer Viertelstunde machen. Und dann bin ich am Abend auf die Bühne und habe so an den Notizen entlang und ein paar Gags, die man geschrieben hat, habe ich dann halt 20 Minuten gemacht.
Aber die Gags, die stehen da schon. Aber dann
also ein paar vielleicht.
Also was ich mich immer frage ist, ich kann mir kaum 3 Witze merken, ne? Geschweige denn einen 9, dann verliere ich wieder einen.
Denn ich lerne ja keine Texte.
Ja, aber so Gags sind doch irgendwann mal auserzählt, oder? Wo kommt denn das Neue her?
Ich weiß es nicht, tatsächlicherweise. Also bei dem Programm Lucky Punch, das ich gerade spiele, das ging so schnell. Es hat mich überflutet mit Ideen. Das heißt, ich hatte noch so viel an Notizen, die ich nie angefasst habe. Ich habe nichts von dem überhaupt angegriffen. Ich bin einfach auf die offene Bühne gegangen, habe dann viel improvisiert. Und wie gesagt, das höre ich dann ab, die besten Formulierungen. Und Texte lerne ich nicht, aber die geilsten Formulierungen bleiben hängen.
Was ist Lucky Punch? Worum geht's?
Eigentlich geht es um die Welt da draußen. Ich meine, Lucky Punch ist ja so ein Fachausdruck vom Boxen.
Das ist dieser entscheidende Glückstreffer. Ich habe mich gefragt, also wenn du auf den warten musst in deinem Programm, na dann Heidepitzka.
Na, ich mach den ja dauernd, den Lucky Punch. Das heißt, jede Pointe ist ja der Untertitel
des Programms. Immer ein Gegner, weg.
Ja klar. Also oder auf mich. Ich bin ja oft mein eigener Gegner. Also viele Geschichten sind ja Geschichten, die ich dann erlebe und dann bin ich der Depp. Was ja auch gut ist für die Leute zu sehen. Mir geht es ja auch nicht anders in Situationen, die komisch sind. Also wenn ich sage so, okay, pass auf, meine peinlichste Geschichte, ich habe sie auf der Bühne, also in epischer Länge, bei mir tatsächlich im Fitnessstudio bin ich Rad gefahren, also bin im Studio geblieben, bin auf dem Rad gefahren. Nicht jeder versteht das.
Ich wollte auch sagen, das ist eine absurde Situation, ins Fitnessstudio zu gehen, um Rad zu fahren.
Ja, weil ist das tatsächlich letztes Mal einer im Publikum, der meinte, ja, wo bist du hingefahren? Sag ich, nee, ich bin im Fitnessstudio geblieben. Er sagt, ja, aber du bist Rad gefahren. Sag ich, ja, aber das Rad, das steht. Rad steht immer, bevor man losfährt. Der meinte es ernst und ich so, ja, aber dieses Rad steht auch, wenn man fährt. Er so, das ist aber nicht schnell. Sag ich, wollte auch nicht wegfahren. Was? So, auf alle Fälle ist mir dann beim Finish von Fitness, am 30, 40 Minuten Radl, ist mir also ein Ei aus der Hose gerutscht. Darf man das sagen überhaupt im Öffentlich-Rechtlichen?
Ja, nein, du darfst das schon sagen, aber ich habe Mitleid.
Das Problem war so, okay, ich bin abgestiegen, kannst jetzt nicht die Hand in die in die Hose stecken.
Ja doch, das muss ja schnell wieder weg.
Nein, das kann es ja nicht, wenn irgendeiner sein Handy mittlerweile dabei hat. Oh, Hashtag Mittermeier Fitnessstudio, nicht zum Trainieren da, klick. So, das kann ein scheiß Bild geben. Hand in der Hose im Fitnessstudio. Drüben die ganzen Fitnessmädels. So, dann bin ich ums Eck gegangen. Kein Scheiß. Und hab dann so, okay, schau keiner. Dann habe ich in die Hose reingefasst. In dem Moment kommt eine Frau ums Eck und schaut mich an. Ich hatte die Hand in meiner Jogginghose und sie guckt so und ich sag so, das ist nicht das, wonach es aussieht. Das Problem ist auch, du kommst mit der Wahrheit nicht weiter. Weil tatsächlicherweise, im echten Leben fallen einem die geilen Sprüche nicht ein. Auch als Comedian nicht.
Also ist Lucky Punch ein Programm über Alltagssituationen?
Über die Welt da draußen. Nehmen wir es mal ein bisschen weiter, aber es ist nicht nur Alltag. Es kommt ja auch Batman, der depressive neue Batman. Hast du den gesehen? Batman
nee, vs.
Superman?
Nein.
Oh, das geht gar nicht. Der jammert nur rum. Den ganzen Film, oh, ich muss Superman töten, weil Superman ist böse. Oh, denkst du so, Alter, man ist froh, dass er seinen Stimmverzerrer eingeschaltet hat, aber sonst wird es klingen. Superman ist böse! Keine Ahnung. Also, es kommen irgendwie alle vor.
Lucky Punch führt Michael Mittermeier also auch durch Hessen. Heute Vormittag ist er bei uns im HR1 Talk und um Tickets, die er mitgebracht hat, handsigniert, zu gewinnen, muss man einfach nur schön zuhören, die nächsten 2 Stunden. Schön, dass du da bist.
Ja, gerne da zu sein.
Einer der deutschen Comedians ist zu Gast im HR1 Talk. Michael Mittermeier ist da. Bist du eigentlich inzwischen okay mit dem, was du machst? Oder wärst du tatsächlich lieber Krankenschwester oder Old Shatterhand geworden?
Das war natürlich ein Kindheitsberufswunsch. Ich habe das nur damals gesagt, weil...
Zum ersten Schultag.
Zum ersten Schultag, weil die Lehrerin gefragt hat, was wollt ihr denn werden? Und ich habe gesagt, ich würde gern Old Shatterhand werden. Weil alle anderen waren halt mit diesen Schaffner oder Pilot, keine Ahnung, was immer, Straßenkehr, also Blumenaufklauber. Und ich sage so, Old Shatterhand. Und er sagt, nein, du musst einen echten Beruf nehmen. Sag ich, ja, das ist ein echter Beruf, das ist cooler wie ein Zugschaffner. Und dann meinte sie, nein, ein echter Wahrer. Und habe ich Krankenschwester gesagt. Und das war natürlich, weißt du, auf einer bayerischen Schule 1972, wenn ein Kind gesagt hat, also entweder Old Shatterhand in Leder oder Krankenschwester. Also da waren die kurz davor, den Exorzisten zu rufen, weil das ist so, oh mein Gott, was geht hier ab?
Und alle haben über dich gelacht, aber sie haben dich ausgelacht. Also du warst da nicht der Klassenclown.
Ich, nach meiner Wahrnehmung, war eigentlich auch nie der Klassenclown. Ich bin ein sehr hypermobiles Kerlchen, immer schon gewesen. Aber das stand ja auch immer in meinen Zeugnissen drin. Er ist sehr rege oder keine Ahnung, diese ganzen Dinge, was sie reingeschrieben haben. Ich konnte mein Maul nicht halten. Ich habe es immer verbale Inkontinenz genannt, weil ich einfach, wenn jemand was sagt und mir kommt ein Gedanke dazu, ich muss ihn aussprechen.
Nein, rausschreien.
Ja, rausschreien. Und er muss nicht zwingend lustig sein. Er ist auch oft nicht lustig gewesen, aber er musste raus, weil sonst hätte ich in mir was reingefressen.
Hm. Du bist 1966 in Dorfen in Bayern. 13.000, 14.000 Einwohner.
Mittlerweile,
damals
war es die Hälfte.
Ja. Geboren und groß geworden und bist aber ins Klostergymnasium in Gars am Inn gegangen. War das eine Strafe?
Wir haben halt noch gut aufs Maul bekommen. Also so.
Nein.
Ja, das war, noch, so schon noch, das war schon noch eine Zeit, wo man hingelangt wurde. Aber ich glaube, das waren die letzten Ausläufer. Weil ich bin so die letzte Generation, wo das Prügelrecht in Bayern noch durchgeführt wurde.
Und dann bist du dort im Klostergymnasium und dann hast du diese Gabe für das lustige Laute. Wann durfte das denn das erste Mal von der Leine? Also wann konntest du das erste Mal so richtig loslegen?
Das erste Mal, ich sag mal, echt rausgelassen war, da war ich 10. Und da habe ich zusammen mit meinem Bruder, wir haben einen Sketch gespielt in so einer Karnevalsveranstaltung, Karl-Valentin-Sketch. Mhm. Und die Leute haben gelacht, immer wenn ich Grimasse gemacht habe. Ich war natürlich auch Jerry Lewis infused. Und ich habe gemerkt, ich verziehe mein Gesicht und die Menschen lachen, schmunzeln. Und irgendwie, irgendwas in mir hat gesagt, boah, das finde ich schön, das will ich gern wieder haben. Und meine Eltern waren total stolz und dann ging das immer weiter, immer weiter. Es war dann später, irgendwann so viele Jahre später, wo ich dann gesagt habe, so 87, ich würde jetzt gern eigentlich nur Künstler werden. Da hatte ich dann schon Abitur, war gerade in der Ausbildung, weil ich nicht studieren wollte. Eigentlich
in relativ normalen Beruf, Reiseverkehrskaufmann, ne?
Ja, frag mich nicht warum. Ich dachte so, wahrscheinlich sitze ich irgendwann dann auf Mykonos und kann irgendwie Touristen unterhalten und kann lustige Dinge erzählen. Ich habe das ja gekündigt dann nach knappem Jahr, und weil ich eben nur Künstler werden wollte. Und dann war aber so, ja, das geht so nicht. Also da nur Künstler geht nicht. Ich habe damals auf Fußgängerzonen gesungen, also mit Gitarre, bayerische Lieder und Wolfgang Ambros Lieder. Und dann habe ich gedacht, bevor ich Probleme habe daheim, ich wohne lieber daheim umsonst, dann gehe ich halt studieren nebenbei. Und dann habe ich mein Studium ausgesucht, das relativ easy zu machen war für mich, der ist ja relativ
Amerikanistik ein, ist doch nicht easy.
Amerikanische Kulturgeschichte, komm, also verglichen.
Da muss man Latinum machen.
Entschuldigung, das habe ich am Klostergymnasium gemacht. Du glaubst doch nicht, die haben uns ohne großes Latinum rausgelassen aus dem Klostergymnasium?
Ich gehe auf die
Wir
Kinder.
Hatten das XXL-Latinum. Ich hatte es in der Tasche, ich war latiniert. Und amerikanische Kulturgeschichte und Politik, und es hat mich interessiert und es war nicht so zeitaufwendig wie, also meine Frau hat physikalische Technik studiert. Ich meine, die haben in einer Woche mehr gemacht wie wir in einem Semester.
Zum Glück auf die richtige Bahn gekommen, auf die Bahn, die uns heute zusammenführt. Denn er ist der Comedian, er ist der Kabarettist, er ist der Michael Mittermeier im HR1 Talk.
HR1 Talk.
Zu Gast ist der Comedian Michael Mittermeier, der hat den Deutschen Fernsehpreis, der hat den Echo, der hat dreimal den Deutschen Comedypreis. Und du hast einen Preis, das ist der Brie Pantheon, habe ich das richtig ausgesprochen? Den hast du zweimal. Das ist eine Besonderheit.
Ich bin der Erste, der ihn zweimal gekriegt hat, weil ich habe ihn einmal gekriegt, 96, als Nachwuchs. Aha. Und dann habe ich ihn 20 Jahre später nochmal gekriegt, als das ist dann der sogenannte Ehrenpreis. Muss ich sagen, das war eine große Ehre, weil also diesen Ehrenpreis haben Leute wie Dieter Hildebrand, Konstantin Wecker, Jürgen von der Lippe und also schon eine illustre Runde und da bin ich schon ganz stolz.
Du magst David Bowie. Wie weit ist der denn von dir so ikonenmäßig entfernt? Also du wünschst dir Life on Mars, sollen wir spielen. Was für eine Ikone ist das für dich?
Das ist eine Ikone, weil der hat Welten erschaffen. Verstehst du? Der hat sich als verschiedene Welten, als Figuren erschaffen. Und ich glaube, das hat mich einfach auch echt gebeamt. A, neben dem, dass es geile Musik ist. B, da ist einer, der macht seine eigene Welt. Weißt du, der hat die Haare so, der macht das. Und der bewegt sich dann anders wie die anderen. Und klar, Heroes war für uns damals, es war einfach eine Hymne. Weißt du, du wachst in einer Kleinstadt auf und am Land. Und Heroes war so... Ja, wir können Helden sein, weißt du, und das hatte sowas unfassbar Positives. Ich habe als Kind und Jugendlicher, ich hatte nie eine Beschränkung im Kopf. Ich habe nie gewusst, was soll ich machen oder was werde ich genau. Ich habe nicht gedacht, ich werde ein berühmter Comedian oder Kabarettist, sondern ich habe einfach ohne Grenzen Dinge gemacht und habe einfach gemacht. Und das hat der auch. Und Back to Life gab es ja ein Lied am Schluss, das meine Frau gut und zusammen mit Xavier Naidoo gesungen hat, Way to Mars. Mhm. Als es dieses Lied noch nicht gab, aber das Programm schon lief, habe ich live bei den ersten, ich weiß nicht, 20 Shows am Schluss, weil ich hatte eine Geschichte über den Mars, Live on Mars von David Bowie immer eingespielt. Problem war, du kriegst einfach die Rechte nicht, wenn du dann eine DVD machst. Und dann musste man ein Lied machen, was natürlich ein Glücksfall war, aber das war dann so ein tolles Lied. Und so ist David Bowie leider von meinem Programm gegangen. Meine Frau ist dann quasi eingesprungen in dem Sinn. Aber es ist nach wie vor, das ist so, glaube ich, einer der größten Songs aller Zeiten.
Mhm. Über deine Frau können wir später noch ein bisschen intensiver sprechen, über diese zwei Künstler, die da unter einem Dach sind. Erstmal gibt es jetzt David Bowie, Live on Mars, für Michael Mittermeier, der zu Gast ist im HR1 Talk. Ich heiße Marco Schreil. Schönen Sonntag Ihnen. Michael Mittermeier ist zu Gast heute im HR1 Talk. Wo ist Lustigsein eigentlich am lustigsten? Ist es in Großbritannien, in den Vereinigten Staaten oder in Deutschland?
Kann man nicht sagen. Es gibt auch keinen Vergleich. Es ist anders natürlich. Es ist aber auch in jedem Land schon anders. Also in Deutschland ist ja auch ein Unterschied. Spielst du in der Kleinkunstbühne, spielst du in einer Arena, spielst du, keine Ahnung, Open Air, spielst du in einem Theater. Und ich werte das nicht. Es ist für mich natürlich als einer, der mit auch der amerikanischen Stand-Up-Comedy aufgewachsen ist. Ich war ja immer so dieser...
Wie meinst du das, aufgewachsen? Also, dass Jerry Lewis dein Vorbild ist, ja. Aber wie bist du damit aufgewachsen? Wo hast du das hergeholt?
Ich habe mir Videokassetten besorgt von Comedians. Es gab ja damals nicht so viele. Also heute kannst du auf YouTube alles abrufen. Hm. Ich habe mir Platten besorgt. Ich habe sicher 200, 300 Vinyls von Stand-Up-Comedians aus Amerika. Hm. Es hat mich interessiert, was machen die da drüben? Was ist denn die Kunstform da? Woody Allen hat am Anfang Stand-Up gemacht. Steve Martin, großartige Platten.
Und warum waren es nicht die Deutschen, die deine Vorbilder waren?
Beide. Okay. Auch ein Dieter Hildebrand war für mich ein Stand-Up-Comedian. Ich habe nicht unterschieden. Für mich ist es so, Mag ich jemand? Berührt er mich? Kriegt er mich irgendwie? Toucht er mein Herz? Whatever. Dann mag ich ihn. Und ob der jetzt Deutsch oder Englisch ist, ich habe auch hier viele gehabt. Ich meine, weißt du, klar, ein Gerhard Polt, Ringsquantel, Biermüsselblasen, die haben mich genauso beeinflusst. Klingt schräg wie ein Lenny Bruce, den kennt hier kaum jemand. Das ist einer der für mich wichtigsten Comedians ever. Der ist halt viel zu früh gestorben, 66, in dem Jahr bin ich geboren. Zwinker, zwinker. Und ich glaube, deswegen ist meine Comedy so, wie sie ist.
Aber Comedy hat ja extrem viel mit Sprache filetiert, würde ich sagen, also in der Kleinstform zu tun. Wenn du in Großbritannien auf der Bühne bist, wenn du in Amerika auf der Bühne bist, wie ist das? Bist du auf der Bühne der Deutsche, der jetzt kommt?
Also ich bin schon mehr eigentlich einer, der dann lustig ist. Natürlich spiele ich mit dem, dass ich Deutscher bin, das ist klar. Aber es allein hilft dir nicht. Das muss einen Punch machen.
Das muss ja auch ein Thema sein, was die beschäftigt. Also ist das nochmal eine ganz andere Schublade, die du dann aufmachen musst? Weil es nicht die deutsche Politik ist, sondern weil es die Trump'sche Politik ist. Oder weil es eben diese gelben Autos sind, die durch New York fahren und Taxi heißen und nicht diese hellgelben Autos, die durch Frankfurt fahren.
Du sagst das eigentlich ganz richtig. Wenn du ins Ausland gehst, egal welches Land, ich habe in, keine Ahnung, in Südafrika gespielt, in Russland, in Ländern, wo es ja ganz, du kommst nach Litauen. So, und dann fragst du dich natürlich, okay, Litauen, dann muss ich erstmal gucken, was haben die denn genau, was sind für eine Regierung, was, wie viele Einwohner haben die, so viel Arbeit mache ich dann schon. Mhm. Und dann versuche ich selber zu spüren, was könnten die auch lustig finden. Klar, es gibt dann auch mal Nummern, die zünden dann in einem Land weniger, im anderen Land mehr. Also es ist ganz schräg. Es gibt Nummern, die in England der Wahnsinn sind, speziell in Amerika, hat keine Energie da.
Wie ist es denn, wenn es nur macht, wenn es nicht zündet? Wie schnell merkst du das?
Das merkst du gleich. Du merkst es eigentlich schon, wenn du die Nummer anfängst, weißt du, okay, ich glaube, die skippe ich jetzt und mach einfach
Notausgang.
Mal das Nächste.
Gibt es Notausgang, ja?
Also wenn ich drüben im Club auftrete, dann machst du natürlich auch dein bestes Zeug. Du probierst zwischendrin mal was Neues aus, aber du weißt, pass auf, nach den 2 Minuten ausprobieren, weil auf Englisch ist es für mich auch schwieriger. Klar, weil mein Englisch ist okay-ish, würde man sagen. Aber ich bin keiner, der Englisch einfach alles reden kann. Ich muss vorher wirklich mir die Worte suchen, übersetzen. Ein bisschen geht, aber ich brauche dann eben so ein Exit. Okay, danach kommt die Nummer, die immer puncht.
Und wenn du zurückkommst nach Deutschland, muss doch dann in deiner Muttersprache die Comedy in Deutschland, ich meine, das ist nicht das große Amerika und nicht das lustige Großbritannien, das muss doch so auf einer Arschbacke abzureiten sein, oder?
Nein, das ist das große Deutschland. Also das darf man jetzt nicht missverstehen. Weißt du, was das Geile ist? Ich komme von Amerika zurück oder von England und ich liebe es dann, auf der Bühne hier zu stehen und ich kann in jedem Moment, egal was mir durch den Kopf schießt, bam, so sagen, wie ich sage, ohne nachdenken sagen würde. Das kann ich auf Englisch nicht. Deswegen wird es für mich hier immer die Nummer 1 sein. Ich werde nie so in Englisch werden wie in meiner Sprache. Definitiv nicht.
Sagt Michael Mittermeier. Der ist zu Gast im HR1 Talk. Der Talk in HR1 heute mit Michael Mittermeier, Comedian, Kabarettist, Spaßmacher, haben wir uns drauf geeinigt. Du hast vorhin schon deinen älteren Bruder angesprochen, mit dem das damals irgendwie so losging. Konnte der das besser als du?
Nee, ich glaube, wir waren beide irgendwie gleich. Also wir waren eine sehr gute Kombi, muss man sagen. Es gibt ja Kombinationen von Zweien, die einfach voll aufgehen. Mhm. Das ist wie Jerry Lewis, Dean Martin.
Lieber Alfred Mittermeier, ist es genauso, wie er es erzählt?
Genauso ist es. Servus, ihr beiden.
Hallo.
Servus.
Jetzt, oh, er ist kurz zusammengezuckt. Oh, der große Bruder am Telefon.
Jetzt muss ich aber erst was fragen, ob er wirklich dran ist oder ist es alles eingespielt? Bist du wirklich da?
Der Lieblingsbruder ist dran, genau. Hi.
Servus. Mein Lieblingsbruder, kurz.
Wie haben Sie das denn damals wahrgenommen?
Es ist exakt so, wie er es gesagt hat. Also obwohl wir beide noch im Kindesalter angefangen haben und immer mit Sketchen operiert haben, das heißt ein Zwei-Personen-Stück, hatten wir nie einen Streit oder eine Diskussion, wer welche Rolle spielt. Aha. Das war immer so, dass er die Pointe gehabt hat und ich habe es ihm aufgelegt. Wir wussten das. Er kann das besser, ich kann das besser. Wir waren so unterschiedlich von den Anlagen her, das hat sich wunderbar ergänzt.
Also der Kleine durfte versenken.
Absolut.
Ja.
Wirklich, die Brüller waren nur ausschließlich auf seiner Seite.
Wir haben uns vorhin
tut
schon...
Mir leid. Das tut mir leid. Aber pass mal auf, ist tatsächlich, nur wenn der Setup gut ist, kann eine Pointe funktionieren. Du brauchst den guten Setupper. Wie Jerry Lewis hat damals gesagt, ohne Dean Martin wäre ich tatsächlich nichts gewesen.
Ja. Wie haben denn solche Sketch-Abende funktioniert? Wir haben vorhin darüber gesprochen, wie so ein weißes Blatt gefüllt wird. Wie ging das bei Ihnen?
wir haben die Sketche, die ersten, nicht selber geschrieben. Das waren also Sketche von Karl Valentin, von den alten bayerischen Volksschauspielern. Die haben wir ganz am Anfang 1:1 nachgespielt. Und das ging so peu à peu. Erst die Sketche 1:1, dann die Sketche leicht modifiziert. Und dann ging es erst los, dass man angefangen hat, ja, selber was zu schreiben und zu entwickeln.
Mhm. Und dann hat sich Michael irgendwie ein Stückchen weiterentwickelt und Sie nicht? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Also wie wurden denn die Brüder getrennt auf der Bühne?
Durch das Studium. Ich bin weg von zu Hause, habe studiert in Baden-Württemberg und der Michael hat sich während des Studiums ja da schon die eine oder andere Mark damals ja noch dazu verdient. Mhm. Mit Gitarre, der hat ja sehr viel Musik gemacht damals. Also ich sag mal so, er hat gesungen. Musik wäre vielleicht ein bisschen übertrieben.
Deswegen singe ich auch heute nicht mehr, weil irgendwas eben muss ja gewesen sein, dass ich heute keine Lieder mehr mache.
Alfred, das war quasi ein kleiner Lucky Punch von Ihnen unterm Tisch. Ne?
Nein, das ist ein True Punch, weil einfach wahr ist.
Okay, und dann hat Michael einfach weitergemacht und ich kann mir jetzt vorstellen, es gibt viele Geschwister, wo der eine dann auf den anderen so ein bisschen neidisch wird.
Neidprobleme hatten wir nie. Also ich habe es eher bewundert. Im Gegenteil, bei mir war es ja dann so, dass ich die ersten Jahre bei ihm in der Agentur gearbeitet habe. Und das heißt, ich habe das sehr nahe mitverfolgen können, wie der damals mit Zepp durchgestartet ist.
Ja. Warum ist Ihr Bruder so erfolgreich, wie er ist?
Weil er es lebt. Er lebt es wirklich. Er macht es nicht. Es ist kein Beruf für ihn, sondern es ist eine Berufung. Das, glaube ich, ist das ganze Geheimnis. Er ist ein akribischer Arbeiter. Er ist fleißig, er ist ehrgeizig. Und was ja oftmals passiert, wenn man dann irgendwie so einen Durchbruch nach oben geschafft hat, dass sich so ein Schlendrian einstellt. Und das kommt bei ihm nicht. Also der überprüft sich selber und er hat unglaubliche Sensoren. Wenn irgendwas nicht mehr so funktioniert, dann ist er der Erste, der selber wieder an sich arbeitet, damit er da wieder rauskommt aus dem Ding.
Verstehe ich das richtig? Ist er ein Streber?
Ja, danke.
Nein, Streber wäre irgendwie, da wäre eine Verbissenheit mit dabei. Das hat er nicht. Das ist mehr so eine Bauchanalyse, glaube ich. Ich glaube, dass er ein sehr großer Bauchmensch ist und der spürt es dann einfach. Irgendwas, das passt nicht so und dann wird halt nochmal irgendwie was verändert, damit man dieses Optimum erreicht.
Das ist ein toller, großer Bruder.
Ja, der auch, by the way, tolles Kabarett macht mittlerweile und solo unterwegs ist. Ja.
Genau, danke schön.
Also gebe ich mal an der Stelle auch zurück.
Das ist Alfred Mittermeier, der große Bruder, der ältere Bruder. Ist er größer? Ist auch größer, ne?
Bisschen.
Ja, der größere,
nicht viel.
Eineinhalb Jahre älter und 1,5 Zentimeter größer. Ich glaube, so stimmt. Ja.
Der große Bruder von Michael Mittermeier. Herzlichen Dank, Grüße nach Bayern.
Ja, gerne. Danke, ciao.
Du, danke, Fred. Ciao.
Tschüss.
HR1 Talk.
Und mit dem Spaßmacher, mit dem Comedian Michael Mittermeier, der ist auf Tour, gerade Ende des Monats macht er Station bei uns in Hessen, in Frankfurt und Wetzlar am 27. und 28. September. Tickets können Sie übrigens gleich noch gewinnen. Wie eitel, wie selbstverliebt muss man eigentlich sein in diesem Business, was du machst?
Darf man nicht zu sehr sein, weil wenn du zu eitel und zu selbstverliebt bist, dann gibt es irgendwann eine unsichtbare Grenze, über die kommst du nicht drüber.
Aber du musst ja anderen schon richtig auf die Füße, auf den Schlips treten.
Ja, aber das hat mit eitel nichts zu tun oder selbstverliebt, sondern wenn ja zum Beispiel im Programm bin ich auch in vielen Momenten der Depp. Ich bin auch einer, der in dieser Suppe mitschwimmt und auch auf die Fresse kriegt.
Wer ist, ich mach mal so Gänsefüßchen, wer ist Opfer und wer wird definitiv kein Opfer? Wen sortierst du aus?
Ich nehme keine Opfer, sondern ich behandle die Leute schon mit Respekt. Selbst meine Gegner, also auch wenn ich hart mal natürlich reingrätsche, aber dann tue ich es, weil die Situation hart ist. Ich meine, was soll ich eine seichte Nummer über einen Kalifatstab machen? Da muss man schon reingrätschen. So, bam. Und die müssen es in die Fresse kriegen. Ganz klar. Aber wenn ich eine Nummer mache über eine Frau, die ich sehe, die nicht merkt, dass ich sie beobachte, die in der U-Bahn sich gerade, also aus der Nase was rauszieht, was sie da oben also beim Fracking gefunden hat, weil es sah echt aus wie Fracking. Mit Bohren hatte das nichts zu tun. Also dann sitzt die da und dann, pass auf, dann kommt der Moment, die sieht im Fenster plötzlich, dass ich sie beobachte, hat die einen Finger noch da, guckt mich an und sagt, das zieht sich. Jetzt ist sie im Programm und wenn sie das irgendwann hört, dann geht sie als Siegerin vom Platz und ich lasse ihr auch den Raum, ich heb sie hoch.
So, wir haben also gerade gesprochen über den Ziehpopel, muss man so sagen. Michael Mittermeier.
Ja, also man muss die wichtigen Themen des Lebens ansprechen, weißt du?
Wir haben noch eine Stunde zusammen. So, das ist die Stelle, wo wir sehr viel erfahren werden, weil wir zwei, Michael Mittermeier und ich, sehr eng zusammenarbeiten. Ist der Fragebogen, das bedeutet, ich gebe Halbsätze vor und du machst sie bitte zu Ende. Also bin ich der Aufleger und du
Und ich verwandle.
Mein liebstes Privileg als bekannte Person ist?
Dass ich ab und an noch einen Tisch kriege in einem Restaurant, wo meine Frau angerufen hat, noch einen Tag vorher, und sagt, es ist alles voll.
Dann rufst du an und dann sagst du, ja, sicher, kein Problem.
Mittlerweile sagt meine Frau immer, wenn wir irgendwo reservieren, du, ist klar, wer anruft, oder? Ja, ja. Aber ich sage auch nicht, hey, wollt ihr mir einen Tisch geben? Sondern ich rufe ganz normal an, hallo, guten Tag, mein Name ist Mittermeier. Ich wollte fragen, ob es vielleicht für morgen Abend noch einen Tisch gibt für zwei. Also entweder die erkennen mich und dann denken sie, ja, schön, dass der kommt. Oder meine Stimme ist so, oh, das könnte Elmar Gunsches Sohn sein, der ist sympathisch, dem geben wir einen Tisch.
Wenn wir noch mehr Scherze über den machen, schlägt er vielleicht als Geist zurück.
Kommt der zurück?
Ja. Von meiner Tochter habe ich gelernt, dass
der Moment, den zu genießen, manchmal einfach wahnsinnig wichtig ist. Diese Lebensfreude, diese pure Lebensfreude. Weil in diesem Sommer, wir waren jetzt 7 Wochen zusammen und wir waren immer am See und sind ins Wasser, weißt du, so reingesprungen, Arschbomben-Contest, den ganzen Ding. Weißt du, dass man das Glück, dass es einem gerade gut geht, dass man es genießt, da tue ich mich manchmal schwer, weil es läuft so viel ab, du tust, bist unterwegs und man vergisst manchmal, halt mal still und genieß den Moment.
Lilly ist 10.
Ne? Ist 10.
Mhm. Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr.
Kommt drauf an, wo du es kaufst. Ne? 69 Cent plus minus.
Das Dumme an der Demokratie ist,
dass wir ja uns irgendwie doch also miteinander absprechen müssen. Manchmal, wo man sich denkt, oh, Alter, wirklich, das geht doch nicht. Aber trotzdem geht's. Auch mit jeder Partei. Weißt du, also auch mit der AfD, auch mit den Linken in der Mitte, mit den Grünen. Mir geht es immer nur darum, was hat der in seinem Herzen? Ich möchte schon spüren, wo steht einer.
Thomas Hermanns
ist für mich also A, ein unfassbar lieber Mensch und Freund und einer, mit dem ich ja viel gemacht habe und der unterschätzt wird manchmal. Er hat Regie gemacht bei meinem Programm Zap, Back to Life, Paranoid und die wären anders geworden.
War der dein Sprungbrett ins Fernsehen?
Ja, wir waren ja Quatsch Comedy Club, den gab es ja in Hamburg. So einmal im Monat, ab 1992 lief das auf der Reeperbahn, ein Club. Und irgendwann kam das Fernsehen und das war dann tatsächlich auch zum ersten Mal, dass wir als Stand-Up-Comedian, Stand-Up-Comedy im Fernsehen, so wie die Kunstform es gab es ja vorher nicht wirklich. Er ist ein ganz Lieber und es gibt tatsächlicherweise wenig Menschen, die so zielsicher sind, wenn sie einen Text durchlesen und sagen, das funktioniert, das funktioniert, das funktioniert nicht.
Beim Essen, Fisch oder Fleisch?
Ich esse beides. Also bin schon Fleischesser, aber tatsächlicherweise versuche ich, das zu reduzieren und baue eben auch mal Fisch ein, wo man früher nur Leberkäse gegessen hat. Und dann denke ich, vielleicht pupsen ein paar Rinder weniger.
Handy oder Festnetz?
Festnetz. Das wissen die meisten gar nicht mehr, dass früher Telefone so wertvoll waren, dass sie mit einem Kabel in die Wand verankert wurden.
Und dass man mit dem Finger immer so drehen musste.
Ja, ja. Nein, ist Handy mittlerweile, ja.
Streitsam oder harmoniebedürftig?
Harmoniebedürftig.
Blockflöte oder Gitarre?
Ja, ich musste ja Blockflöte lernen, aber Gitarre war schon cooler. Ich meine, am Lagerfeuer Lieder singen, das war für die Mädels cooler, wie wenn ich gekommen wäre, hey, ich kann übrigens auf der Blockflöte Stille Nacht spielen. Das hat nichts gerissen, aber Gitarre, Alter.
Was kannst du auf der Gitarre noch?
Wenn ich übe, kann ich da alles spielen. Ich habe ja klassische Gitarre gelernt. Ich könnte ja so einen spanischen Altmeister spielen, aber ich müsste wieder üben.
Dann können wir gleich mal ohne üben, oder?
Das ist schwierig. Also ich kann ein paar Akkorde. Also ich könnte.
Das schaffe ich. Ich werde dich gleich noch überreden. Pass auf, erstmal möchte ich noch wissen, Treue.
Treue ist wichtig und ich glaube, jeder muss sich selber definieren, wie Treue ist. Und es ist ja nicht nur Treue in der Beziehung, das ist ja auch Treue mit Freunden, Familie.
Die Musik meiner Frau ist toll, weil?
Da gehen Welten auf. Sie hat eine neue Platte gemacht, die ist noch gar nicht raus. Es ist so schön, weil die arbeitet jetzt mit mehr Sounds und Sachen. Da gehen Welten auf und es berührt das Herz und das mag ich.
Gudrun Mittermeier und My Herz hast du dir für hier gewünscht, gell?
Ja, das ist ein sehr schönes Lied.
Spüren wir das jetzt.
Na, freilich.
Michael Mittermeier ist Kabarettist und Comedian, hauptberuflich Magister in Amerikanistik und tief in der Seele ein Musiker, oder?
Ja, ich habe ja auch hauptsächlich so angefangen eigentlich.
Du hast die Gitarre jetzt schon auf dem Schoß, weil die haben wir jetzt tatsächlich reingeholt ins Studio und du traust dich.
Du, ich weiß es nicht. Ich habe lange nicht mal gespielt.
Das ist ein gutes Intro.
Ja.
Was hast du vor?
Ich habe noch gar nichts vor. Ich habe nur die Gitarre genommen, sitzt sauprofessionell hier rum.
Dann höre ich dir zu.
Schaut saucool aus. Und muss mir überlegen, ob ich, was ich denn, wie gesagt, ich muss dann eigentlich mal. Aber schau, da liegt der Lech im Rind, zuerst Blut rinnt in Kanoi. Erstes ist makaber, da liegt ja ein Kadaver. Schau mal hier, ihr kennt so den bei dem zerschnittenen Gesicht, kann ich das nicht sehen. Der Hofer war's vom 20er Haus, der schaut mir so verdächtig aus. Der Hofer hat seinen Anfall gekriegt und hat die Leichter massakriert. So geht es.
Super. Wärst du gerne Musiker geworden?
Ja, ich wäre tatsächlich gern Musiker geworden oder geiler Rockgitarrist. Also das kann ich leider nicht so richtig improvisieren. Aber ich habe in den ersten Jahren, ich habe eigentlich mehr Lieder auf der Bühne gespielt. Am Anfang, so ab Mitte der 80er, aber auch Fußgängerzone auch gespielt. Und zwischendrin dann lustige Sketche.
Wir müssen noch klären, was das jetzt gerade war, was du da gespielt hast.
Das war ein Lied von Wolfgang Ambros. Wie gesagt, einer meiner großen Helden, ist ein österreichischer Liedermacher. Einer der größten deutschsprachigen ever.
Wäre es dann diese Richtung geworden, wenn du vielleicht Musiker geworden wärst?
Na, es wäre schon sowas geworden. Es war immer einer, der natürlich dann einen Text macht, der was sagt. Und ich habe sogar mal eine Liederplatte aufgenommen. Also 1990 ist sehr. Ist
wie viele wurden verkauft?
Nicht viele. Das ging auch alles sehr schief. Das ist wirklich völlig absurd.
Alles. Und wie war das denn dann so zu Hause? Also wir haben vorhin deinen Bruder gehört als Überraschungsgast. Wir wissen, du bist in Dorfen im Landkreis Erding groß geworden, 13.000, 14.000 Einwohner. Mitten in Bayern, gab es da sowas wie Stubenmusik, Hausmusik? Habt ihr sowas gemacht?
Ja, meine Mutter ist Sopranistin, manchmal mussten wir dann mit dabei sein, wenn die dann so Liederabende gemacht haben, aber mir nicht gespielt, sondern es war halt dann so klassische Musik und ein bisschen, jetzt sage ich mal, Cembalo Ecstasy. Aber ich war halt mehr tatsächlicherweise so am Lagerfeuer Lieder singen, so mit den Kumpels irgendwo, Kasten Bier, Lagerfeuer, und ich war halt derjenige, der halt dann immer Ambros-Lieder, dann haben wir Beatles-Lieder auf Bayerisch gesungen oder dann habe ich eigene Lieder gemacht und so hat es angefangen. Aber es war irgendwann so, dass ich als Liedermacher auserzählt war. Ich habe gemerkt, meine Songs werden einfach nicht besser. Ich habe ein paar nette gemacht und das war schön in den ersten Jahren. Und dann habe ich gemerkt, aber eigentlich die Texte zwischendrin, die werden viel geiler, die kommen besser an auch und es erfüllt mich mehr.
Schön, dass du da bist.
Ja, schön hier zu sein.
HR1 Talk.
Und zu Gast ist noch bis 12 Michael Mittermeier, der Comedian und Kabarettist. Ich würde gerne mit dir auf Mitte Oktober gucken. Es wird gewählt in deiner Heimat. Wie hat sich dieses Land, in dem du wählst, dieses Bayern in den letzten 20, 30 Jahren für dich eigentlich verändert?
Definitiv hätten wir uns vor 20 Jahren oder mehr nicht gedacht, dass die CSU irgendwann mal bei 36% rumkrebst in Umfragen gerade im Moment. Ich meine, wenn mir das jemand gesagt hätte, dass eine Mehrheit der Bayern, ich glaube 2/3 bei einer Umfrage, die ich gelesen habe, eine schwarz-grüne Koalition favorisieren. Das ist für mich outer space.
Du schmunzelst, wenn du das sagst. Findest du es gut, dass es da mal so rappelt?
Ich finde gut, wenn der Laden durchgerappelt wird, weil ich glaube, das ist immer gut. Und das ist ja, glaube ich, für viele eins der Probleme, die sogenannten Frustwähler, dass sie sagen, ja, es ist immer das Gleiche und die machen immer. Auch ich sitze da und sage, ja, also wir haben keine funktionierende Integrationspolitik, wir haben auch kein funktionierendes Immigrationsgesetz. Freunde, ihr müsst es schon noch füllen. Ich bin weiterhin einer, der sagt, ich mochte das und ich stehe dazu heute noch, das war die richtige Haltung, den Spirit, wir versuchen es zu schaffen. Es war halt nur irgendwann, wenn es nur eine Worthülse bleibt, macht es keinen Sinn. Man muss dran arbeiten. Und irgendwie dieses wieder hin und her Geschachere, man schaut dir die GroKo gerade an, das ist ja, ich kann das nicht ernst nehmen. Das nehme ich nicht ernst, weil ich meine, die streiten sich gerade seit, ich weiß, im Monat aufs Blut, dann hier rentet der, dann sagt er das, das ist aber nicht im Koalitionsvertrag. Dann sage ich, Entschuldigung, könnt ihr euch in ein Scheißzimmer hocken euch absprechen und wenn ihr das Maul aufmacht, irgendwas erzählen, was für uns relevant ist und nicht irgendwie dann vor der Kamera ein sich gegenseitig dissen. Und ich verstehe, dass viele abgetürnt sind davon.
Wie geht es dir denn so einen Monat vor eurer Landtagswahl? Weißt du, wo du dein Kreuzchen machen wirst oder bist du unentschieden?
Ich weiß, wo ich mein Kreuzchen mache. Ich bin ja eigentlich Dauergrüner. Und nicht, weil die Grünen alles besser machen. Und es gibt auch Politiker von denen, die gehen mir so auf den Senkel, dass ich sie gar nicht reden hören kann. Ich mag halt diesen übergeordneten Gedanken, dass man auf die ganze Welt schaut. Weißt du, so, lass uns die Welt konservieren irgendwie. Das hat eigentlich was Konservatives.
Wunschmusik an dieser Stelle von Oasis, Champagne Supernova. Weil es ein geiler Titel ist?
Wunschmusik gerade zur schwarz-grünen Koalition und was zur Wahl Champagne Supernova, ich weiß. Nein, Oasis ist einfach eine der Bands, die viele von uns aus meiner Generation einfach mal weggeblasen haben. Das war Britpop, kam buff, wie so eine Wand auf uns zu. Und ich habe Oasis live gesehen und das hat uns alle weggeblasen. Deswegen, und eine Champagne Supernova ab und an im Kopf ist gut.
Dann lassen wir uns jetzt wegblasen, wobei das ist erstmal so fallen lassen und schweben, glaube ich, am Anfang. Ne?
Gerne.
Ich heiße Marco Schreit, schönen Sonntag. Michael Mittermeier ist auf Tour mit seinem Programm, Lucky Punch heißt das, und er hat Tickets für Frankfurt 27. und für Wetzlar 28. September dabei, handsigniert, dreimal zwei Tickets jeweils. Die können Sie jetzt gerne gewinnen, die können Sie bekommen, wenn Sie mir sagen können, wer beim Karrierestart entscheidend geholfen hat. Wer war dieser Mann, über den wir vorhin gesprochen haben, der auch gesagt hat, das funktioniert und das funktioniert nicht? Diesen Namen möchte ich sehr gerne wissen. Schlichter Vorname, relativ schlichter Familienname. 0800 155 4x die 1, unsere Servicenummer, oder Sie spielen im Netz mit hr1.de. Wie schwer ist es jetzt, wenn wir hören, das funktioniert und das funktioniert nicht, rauszufinden, damit gehe ich auf die Bühne?
Ich gehe einfach rauf. Also wir haben uns damals mehr Gedanken vorher gemacht, das mache ich mittlerweile tatsächlich viel, viel weniger. Das heißt, ich gehe hoch und improvisiere und es entsteht was.
Wie muss ich mir das vorstellen? Es entsteht eine Lustigkeit, aber man kann ja nicht dauerlustig sein. Also es gibt ja auch Tage im Leben, die einfach unlustig sind.
Es gibt Tage, die sind unlustig oder wenn es dir ganz schlecht geht. Aber ein aktuelles Programm ist wie so ein bester Kumpel, der mit mir rumfährt. Und tatsächlicherweise, ich hatte Abende, wo es mir schlecht ging, weil Dinge passiert sind, auch privat, die Menschen um mich herum betreffen, die sehr, sehr schwer sind. Und da fragen sich viele, wieso kann man auf eine Bühne gehen und lustig sein? Aber niemand fragt, wieso geht denn der Gitarrist auf die Bühne oder der Musiker oder der Maler malt jetzt, weil er mellow ist und jetzt malt er, um sich's von der Seele zu malen. Und ich bin da auf der Bühne kein Humorerzähler dann oder ein Spaßmacher rein, sondern einer, der sich's auch von der Seele, und meine Worte sind meine Drumsticks, also meine Beats, das ist meine Gitarre. Und ich bin dann nicht in einem Bewusstsein von, jetzt mache ich einen geilen Joke und jetzt lachen alle, sondern das ist einfach wie, das ist ein Gesamtding. Und das Publikum hilft mir dann auch oft wirklich, weil wenn ich auf die Bühne gehe, ist wirklich so, ich gehe auf die Bühne und in dem Moment, bam, bin ich da.
Wie oft sind oder wie oft müssen deine Frau und deine Tochter Lilly Publikum spielen? Also muss sowas getestet werden? Kriegen die mal so eine Pointe hingeworfen und du guckst, schmunzeln sie oder reagieren sie gar nicht?
Nee, es wäre schlimm. Meine Familie als Testgelände herhalten. Meine Tochter eben, Moment, das habe ich auch im Programm drin. Egal, was ich sage, so haha, sehr witzig, Papa. Ich könnte die geilste Pointe, was so unter der Sonne erwähnen und sie haha, oh, kennen Sie, mit 10 vor Pubertät kommt jemand diese, oh, also keine Ahnung, in so einer Lautstärke wie ein Gasleck auf offener See, weiß ich, ob sie das auch üben mit dem Mikrofon. Und deswegen, es gibt nur einen Test. Das ist vor Publikum. Es gibt nichts anderes. Mach es never ever vor Freunden, vor der Familie. Weil sie haben entweder keinen Humor, dann können sie dir nicht weiterhelfen, oder sie lügen dich an. Es gibt nur diese zwei Varianten.
Und, that's it. Und wie ist es denn, wenn sie über deinen Humor nicht lachen möchte gerade, weil sie 10 ist, Lilly? Wie bist du denn sonst so als Vater? Bist du da eher eine 1 oder eine 5? Also kannst du gut Brote schmieren? Kannst du Zöpfe flechten? Kannst du aufgerissene Knie gesund pusten?
Ich kann super Butterbrezen schmieren, da bin ich richtig gut drin. Obwohl sie jetzt mittlerweile, sollte sie auch selber machen. So. Ich würde mich nicht einordnen mit einer Note, müsste eigentlich meine Tochter fragen. Ich glaube, ich bin schon okay Papa. Also, und ich merke, dass ich sehr bei ihrem Herzen bin. Und dann scheint ja irgendwas ganz okay zu laufen. Mhm. Was total schön ist gerade, sie entdeckt ihren eigenen Humor, weil sie schaut sich gerade Sitcoms an, amerikanische Sitcoms, aha, die für Kids gemacht sind. Und die entdeckt so ihren Humor. Und ich sage, ah, da, bei dem lacht die, okay, da lacht sie nicht. Ich bin im Arbeitszimmer und da höre ich sie geiern um bei irgendwie.
Und dann schreibst du dir Timecode auf. So, an dieser Stelle hat sie gelacht, gucke ich mir später nochmal an, was das für ein Witz war, oder?
Na, so genau bin ich auch nicht. Aber es ist schön zu sehen, weißt du, so, dass die, oder mit ihren Freunden, Freundinnen, wenn die mal ein Sleepover machen und wenn die sich untereinander unterhalten und dann irgendwie so, Justin Bieber. Und dann reden 14-Jährige über Justin Bieber. Hey, das ist, ich darf das nicht mitschreiben, weil es ist wunderbar. Und ich will sie da auch nicht irgendwo, mein Humor ist ja auch nicht gemacht für 10-Jährige. Obwohl auch tatsächlich immer wieder Kinder kommen, die das lustig finden. Why ever?
Der HR1 Talk mit Michael Mittermeier. Michael Mittermeier ist heute da. HR1, der Talk ist das. Meine Großmutter hat immer gesagt, wer Scherze macht, hat eigentlich Angst. Ist es am Ende so?
Es muss nicht immer so sein. Weil Scherze machen kann auch eine Passion sein. Und ich glaube, das ist im Moment eine Funktion, die wir sogenannten Spaßmacher, Stand-up-Comedians, Kabarettisten, wie auch immer haben. Da kommen die Leute zu mir und zweieinhalb Stunden lang live unterhalte ich die, steigen die ein eben in meine Welt. Und das ist schon ein Moment, weil wir alle haben Ängste und gerade im Moment passiert ja auch wahnsinnig viel und es tut gut, einfach mal zu lachen.
Kriegst du Angst, wenn ich Zombies erwähne?
Ja, es ist besser geworden, aber... Ich habe eine Zombiephobie.
Wo kommt die denn
her? Ich war zu früh, als ich den ersten Zombiefilm im Kino gesehen habe. Das war 79, 80, den ersten Zombie, Dawn of the Dead, der Romero. Und
da warst du so.
Da war ich 13, 14. Und der Vater eines Kumpels, dem war das halt wurscht und sagt, wir gehen ins Kino. Zombies kann man damals noch nicht, was war der erste Zombiefilm? So, mal schauen, was das ist. So. Und der hatte echt einen Impact. Also der war, wow, wow. Und dann ist dieses. Bei Zombies, diese Langsamkeit, die das ist jetzt der The Walking Dead Zombie, die machen, wenn du das hörst, schau
dich um. Und die können irgendwo Backstage aus deiner Bühnenkulisse auch kommen, oder wie?
Ich schaue Backstage, kann ich zumachen, wenn ich zumache, wenn jetzt wirklich die Zombie-Apokalypse käme, in dem Moment, dass einer von den Kastelruder Spatzen einen von meinen Zuschauern beißt.
Dann willst du vorbereitet sein.
Ja, dann will ich zumindest absperren und so viel Süßigkeiten da hinten drin haben oder noch ein paar Brötchen.
Dass du sie besänftigen kannst.
Nein, dass ich ein paar Tage durchkomme und dann mir quasi überlege, wo könnte ich denn raus?
Bevor Elmar Gunsch jetzt als Zombie irgendwie so... kommt. Ich glaube, wir hätten es verdient, so oft wie wir den jetzt erwähnt haben. Kannst du ganz schnell noch was auswendig sagen? Weil das ist das Ende unserer Sendung. Jeder, der zu uns kommt, darf am Ende was auswendig sagen. Irgendeine Zeile, ein Vers, irgendwas?
Ich habe heute schon mal ein Zitat gebraucht von Werner Fink, einer der größten deutschen Kabarettisten ever, der tatsächlicherweise ja auch also Witze gegen die Nazis gemacht hat, einer der wenigen, der sich getraut hat auf der Bühne. Und der hat gesagt, das Dilemma eines Komikers, wenn du die Menschen zum Lachen bringst, wirst du nicht ernst genommen. Wenn sie dich ernst nehmen, bist du kein guter Komiker.
Das ist eigentlich eine ganz schöne Weisheit für dich.
Und das ist wirklich so. Das ist ein ganz großer Satz.
Groß war es, dass du da warst, Michael Mittermeier.
Ja, danke, es war super.
Im HR1 Talk am 27. und am 28. in Frankfurt und in Wetzlar mit Lucky Punch. Ich habe mich sehr gefreut. Ich heiße Marco Schreil und komme bestimmt hier entweder in die Jahrhunderthalle oder in die Ritterl-Arena.
Ja, sehr gerne. Also dann... Muss sie lustig sein.
Wir müssen los. Du siehst sie noch nicht, aber ich sehe Zombies. Mach's gut.
Okay.
HR1. Genau meins.